Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Neue Folge. Hier sind wir wieder. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich. Was packst du heute aus?
Ja, ich freue mich auch. Heute packen wir wieder ein interessantes Thema aus, wie immer bei uns. Beim letzten Mal hast du es ja auch gesagt in der Folge, ja, bei uns ist es immer interessant. Und so ist es auch heute. Wir wollen uns heute mal über die Schilddrüse unterhalten. Und ja, die lebenswichtige Hormondrüse bei uns im Körper. Und auch über eine sehr, ja, sehr häufig vorkommende Krankheit. Hashimoto nennt die sich und da wollen wir auch mal ein bisschen näher drauf eingehen und wollen uns das mal genauer angucken. Jens, lass uns direkt loslegen. Ich hatte gerade gesagt, Schilddrüse ist eine lebenswichtige Hormondrüse. Welche Rolle spielt sie in unserem Körper? Fangen wir damit mal an. Nimm uns mal mit, so als Einstieg in das Thema.
Ja, gerne. Also die Schilddrüse hat eine ganz zentrale Funktion. Wenn man das jetzt mal mit einem Auto vergleichen würde, dann würde ich das als Gaspedal bezeichnen. Ja, Gas alleine reicht noch nicht. Du musst auch noch einen Gang einlegen, sonst kommst du nicht vorwärts. Ja, du brauchst ein bisschen Motoröl dafür, du brauchst ein bisschen Umdrehungszahl und so weiter. Und die Schilddrüse macht eigentlich die Umdrehungszahl. Also die gibt da ordentlich Druck in den Motor, weil, und das ist ja eigentlich auch logisch, wenn das Gehirn irgendeine gefährliche, bedrohliche Situation wahrnimmt. Versuchen wir uns mal irgendwie in die Wildnis ein bisschen zurück zu versetzen. Und wir sind jetzt im Krüger Nationalpark und da springt jetzt gerade irgendein, ein Löwe oder was aus dem Busch. Dann wäre es gut, wenn die Schilddrüse reagiert. Ja, das macht sie auch, nämlich über die Sinnesorgane wird im Gehirn wird eine Reaktion in Gang gesetzt über Hypothalamus, über Hypophyse. Hypophyse ist auch eine Drüse, die befindet sich aber nicht außerhalb des Gehirns, sondern innerhalb des Gehirns. Und diese Drüse produziert das, was jeder Hausarzt kennt, nämlich das TSH. Das ist das thyroideer stimulierende Hormon. Und dieses TSH ist praktisch die Verbindung von zentralem Nervensystem, Peripherie in Bezug auf die Schilddrüse, weil dieses Hormon dann die Schilddrüse im Halsbereich informiert sozusagen. Hier ist etwas, was wir übersetzen müssen in Hormone, in eine Situation, die mehr Energie mobilisiert, weil dafür ist das letztendlich da. Dadurch kommt die Schilddrüsenhormonproduktion in Gang. Na, wir kennen T3, wir kennen T4. T4 ist das inaktive, das biologisch inaktive Schilddrüsenhormon. T3 ist das biologisch aktive Hormon. Und aus T4 muss eben T3 gebildet werden. Und das ist wiederum abhängig davon, ob jetzt aus der obersten Steuerzentrale, aus dem Gehirn, eben diese Information jetzt an die Schilddrüse durch hormonelle Informationsgeber informiert wird. Ja, und dann kommt diese ganze Kaskade in Gang, sodass nicht nur in der Schilddrüse selber, sondern wir haben auch in der Peripherie, haben wir auch T4, was dann umgewandelt werden kann in T3, um dann eben diesen ganzen Metabolismus nach oben zu treiben, um den Stoffwechsel praktisch vorzubereiten, weil in einer bedrohlichen Situation, was müssen wir da? Wir müssen flüchten, wir müssen kämpfen oder wir müssen irgendeine Strategie haben, auf jeden Fall, um aus dieser bedrohlichen Situation herauszukommen. Bedeutet, die Schilddrüse ist ein zentrales Organ, was uns dann diese Energie dafür liefert, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Wir sprechen in der Stressphysiologie von Flight-Fight, ja, von einer Flight-Fight-Situation. Und ja, und die braucht eben Energie und dafür ist die Schilddrüse verantwortlich. Und deswegen ist das für mich immer synonym praktisch das Gaspedal.
Ja, also auf jeden Fall ein gutes Synonym, kann sich jeder was drunter vorstellen. Dann lass uns jetzt mal weitergehen. Also jetzt wissen wir, dass wir auf jeden Fall, wenn wir mehr Energie brauchen, gerade wenn der Löwe im Krüger Nationalpark auf uns zukommt, dass wir da mehr Energie brauchen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die Schilddrüse gestört ist, dass die Hormonregulation gestört ist, dass vielleicht nicht so viel Hormone produziert werden. Man kennt das, Unterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, manchmal aber auch zu viel, Schilddrüsenüberfunktion. Und dann gibt es auch noch verschiedene Erkrankungen. Und eine haben wir uns halt rausgepickt, die Hashimoto-Erkrankung. Und da wollen wir heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist halt eine chronische Schilddrüsenentzündung. Und sie gilt halt auch als Autoimmunerkrankung. Jens, nimm uns auch hier bitte mal mit. Was ist Hashimoto und was verbirgt sich darunter? Ich habe es gerade gesagt, ist eine chronische Schilddrüsenentzündung. Aber wie kommt das Ganze zustande? Wo sind Ursachen? Da wollen wir heute mal drauf eingehen. Leg einfach mal los.
Ja, vielleicht vorneweg vielleicht ein paar Zahlen, die das veranschaulichen, wie schwer diese Erkrankung oder dieses Problem der Schilddrüse auch wiegt. Wir haben 20 Millionen Knotenpatienten. Also Patienten, die Veränderungen in der Schilddrüse haben, das sind 35% der Bevölkerung. Wir haben 10 Millionen Hashimoto-Patienten. Ja, also jeder achte praktisch in Deutschland. Und wir haben auch 8000 Neuerkrankungen von Schilddrüsenkarzinom jedes Jahr. So, die Mehrzahl der Betroffenen ist weiblich. Also wir haben hier eine weibliche Komponente. Darüber können wir gleich auch noch mal ein bisschen philosophieren. Aber die Schilddrüse ist das Organ mit den meisten Neoplasien. Also mit Neubildung von Gewebe, ja, das muss nicht immer maligne sein, das kann auch benigne sein. Das heißt also gutartig und muss nicht immer bösartig sein. In den seltensten Fällen ist es in der Schilddrüse bösartig. Du hast es schon erwähnt, wir unterscheiden zwischen einer Hypo- und einer Hyperthyreose. Die Mehrzahl aller Hashimoto-Patienten haben eine Hypo, das sind ungefähr so 80% haben eine Hypo, einige haben auch eine Hyper. Wobei man bei der Hyper eher auf die Idee kommen könnte, dass es ein Morbus Basedow ist. Ja, Morbus Basedow ist die Überfunktion und der Hashimoto die Unterfunktion. Und das ist insofern gut zu erklären, wenn man sich die Antikörper dazu anschaut. Während man beim Basedow Antikörper gegen den TSH-Rezeptor hat, also da, wo TSH ansetzt, da wird dieser Rezeptor wird entsprechend aktiviert. Und bei dem Hashimoto sind es eben andere Antikörper, zum Beispiel gegen Thyreoperoxidase, also gegen ein Enzym. Und klar, wenn Enzyme blockiert werden, dann Enzyme sind ja Biokatalysatoren, dann kann eben auch die Biochemie nicht mehr ablaufen. Und dann kommt diese ganze biochemische Kaskade in der Schilddrüse, die dazu führt, dass am Ende T3 dabei rauskommt, ja, also T3, das aktive Schilddrüsenhormon, gebaut werden kann. Das kommt dann ins Stocken. Warum das ins Stocken kommt, das ist jetzt wieder eine Frage der Ursachen. Ja, also auch Hashimoto hat nicht eine Ursache, sondern einen Ursachenmix. Und warum sich Antikörper bilden, das ist jetzt auch nochmal eine Frage des Ursachenmixes, weil Antikörper bilden wir gegen alles Mögliche. In jedem Fall muss das Immunsystem etwas detektiert haben, warum es sich lohnt, Antikörper zu bauen. So, und dann sind wir natürlich bei diesem Phänomen auch in der Immunologie, was wir molekulare Mimikrie nennen. Das heißt, unser Immunsystem macht insofern einen Fehler, weil es hier Dinge verwechselt. Also wenn beispielsweise Oberflächen von bestimmten Toxinen oder von Erregern oder von Antigenen, wie man sagt, also Antigene sind zum Beispiel Träger, die das Immunsystem erregen können, sozusagen, die das Immunsystem sensibilisieren, dann können daraus Antikörper entstehen. Es können aber dann auch Autoantikörper daraus entstehen. Und Autoantikörper bedeutet, dass sie sich dann plötzlich gegen körpereigene Oberflächen richten, wie zum Beispiel eben gegen Oberflächen von Rezeptoren oder gegen Oberflächen von Enzymen, die gebildet werden, oder auch gegen Oberflächen. Markern, Oberflächen, Strukturen an der Zelloberfläche. Ja, weil da haben wir ja ganz viele Signalproteine und Glykolipide und so weiter, die da eine Informationsfunktion haben, von extrazellulär nach intrazellulär. Und auch da kann es überall letztendlich zu Störungen kommen. Und die Störungen, die kommen dann vor allen Dingen natürlich aus dem Bereich der synthetischen Substanzen. Ja, denn kennst du eine einzige Publikation aus irgendeine Naturvolk, die dort irgendeine Schilddrüsenerkrankung jemals beschrieben hätte. Ich kenne sie nicht. Wenn ihr da draußen eine kennt, bitte schickt sie mir. Ich habe sie noch nicht gelesen. Von daher muss man sich immer natürlich bei solchen Erkrankungen überlegen. Und Axel, du hast gesagt, chronisch. Eine chronische Entzündung hat ja eigentlich der liebe Gott nicht vorgesehen. Der hat eine akute Entzündung vorgesehen, die muss irgendwann mal abheilen und dann haben wir eine geschlossene Wunde oder eine Regeneration des Gewebes. Und hier kommt es ja immer wieder zu einer Entzündungssituation und da müssen wir uns die Frage stellen, warum ist das so? Und die Frage hat sich der Hashimoto selber vor 100 Jahren noch gar nicht gestellt, als er das zum ersten Mal beschrieben hat. Ein Japaner, der das zum ersten Mal gesehen hat, dass die Schilddrüse sich entzündet. Und deswegen hat sich in der Schulmedizin dann auch in die entsprechende Diagnostik etabliert, wie zum Beispiel eben das TSH zu messen. Und das TSH kommuniziert ja immer mit T4, T3. Das heißt, wenn wir genügend T3, T4 haben, dann kann TSH auch wieder runtergehen. Wenn wir zu wenig haben, geht TSH natürlich hoch, um dann mehr auch die Schilddrüse zu stimulieren, mehr T4 zu aktivieren und daraus dann eben T3 zu produzieren.
Danke für den Einblick erstmal in die Runde. Jetzt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht auch betroffen ist oder nicht betroffen ist, der aber mal wissen will, hör mal, was sind denn so erste Symptome? Wie kann ich das denn bei mir feststellen, ob ich jetzt eine Unterfunktion, eine Überfunktion habe? Was sind denn so typische Symptome, wenn sich diese Krankheit bei mir zeigt?
Ja, das kann man definieren, denn wenn du eine Hypo, also zu wenig, wenn du eine Hypothyreose hast, dann hast du im Prinzip so ein Schlaftablettensyndrom. Also du hast wenig Energie, du kommst nicht aus dem Quark, du hast wenig Antrieb. Ja, das spielt sich nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf motivationaler Ebene wieder. Du hast zum Beispiel eine depressive Neigung. Du hast aber auch beispielsweise Obstipation. Ja, aber du hast im Darmtrakt hast du natürlich auch einen Muskel. Und wenn der Muskel träge wird, dann hast du auch eher eine Verstopfung. Wenn der Muskel aber ständig erregt wird bei einer Hyperthyreose, dann hast du genau das Gegenteil, dann hast du eher Durchfall. Ja, also du hast häufigen Stuhlgang, du hast bei einer Hyperthyreose innere Unruhe, du bist also ständig irgendwie angetrieben von innen, hast dann auch Schlafstörungen, Biorhythmusstörungen und so weiter. Also alles, was letztendlich entweder das Schlaftablettensyndrom oder das, wie soll man sagen, Zappel-Philipp-Syndrom auslöst. Daran kann man das, glaube ich, ganz gut festmachen und da dann auch die Symptome von ableiten.
Jetzt habe ich ein bisschen auch recherchiert, Jens, und habe gelesen, dass es ist relativ schwer oder man beschreibt, dass es nicht so ganz einfach ist, diese Krankheit zu diagnostizieren. Jetzt hatten wir kurz in der Vorbesprechung, hast du gesagt, ja, wenn man weiß, wie es geht, dann kann das auch gelingen, da eine gute Diagnose zu machen und das auch zu diagnostizieren. Was wird denn gemacht, um das, sagen wir mal, einwandfrei zu diagnostizieren?
Ja, also was wird gemacht und was wäre ideal? Das muss man voneinander trennen.
Also, ja, aber das ist ja gut, dass wir genau darüber sprechen, was wird gemacht, also was wird heute gemacht und was wäre ideal, dass gemacht würde, weil es kommt ja immer auch drauf an, hatten wir auch kurz angedeutet, wie viel Zeit sich derjenige nimmt, das dann auch eine Diagnose entsprechend zu stellen.
Ja, vielleicht muss man es anders formulieren, was übernimmt die Krankenkasse und was nicht. Weil daran orientiert sich letztendlich jemand, der das diagnostiziert. Und naja, und TSH und Ultraschall wird bezahlt. Ne? Daran macht man das dann fest. Im Ultraschall, wenn man das gut kann, kann man die Entzündung entsprechend sehen. Und das TSH gibt uns natürlich einen Hinweis, haben wir eher aus der Norm zu wenig oder aus der Norm zu viel. Ja? Daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen. Wie sieht es denn in der Schilddrüse selbst aus? Ne? TSH ist ja kein Schilddrüsenhormon, sondern ein Hypophysenhormon. Aber man kann eben durch dieses Biofeedback, wie ich gerade sagte, ne? Wenn TSH hoch ist, dann versucht das eher, die Schilddrüse wieder zu stimulieren. Ist es niedrig, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass die Schilddrüse ruhig ist. Aber wenn man jetzt funktionsmedizinisch denkt, dann muss man natürlich noch an viele andere Parameter denken. Zum Beispiel Neben TSH haben wir nicht nur die T3 und die T4-Messung, sondern es gibt auch das Reverse T3. Das Reverse T3, was eben zum Beispiel bei diesem Schlaftablettensyndrom gebildet wird. Auch daran könnte man dann eben erkennen, okay, hier wird sehr viel konvertiert in nicht aktives Schilddrüsenhormon. Das heißt, es verpufft sozusagen. Ja, also die Umwandlung findet dann nicht mehr von T4 auf T3 statt, sondern es wird vermehrt Reverse T3 produziert, warum auch immer. Damit haben wir noch keine ursächliche Erklärung. Aber wenn man jetzt tiefer reingehen würde in die Diagnostik, würde man natürlich zum Beispiel auch die relevanten Mikronährstoffe testen. Wie beispielsweise Jod, wie beispielsweise Selen, wie auch, und das ist jetzt seit einigen Jahren hat sich das etabliert, seit 2, 3 Jahren, das Selenoprotein P, also das Transportprotein für Selen. Dann würde man heutzutage, wenn man es vollumfänglich messen würde, auch immer natürlich Vitamin D messen. Man würde möglicherweise Tyrosin messen, aber vor allen Dingen im Vitamin D. Man würde den Eisenstatus messen. Und man würde die Antikörper messen, nämlich TPO-Antikörper, TAC-Antikörper, TRAC-Antikörper oder TSH-Rezeptor-Antikörper. Daran kann man dann ziemlich gut ermessen, in welcher Situation befindet sich die Schilddrüse gerade. Und wir machen ja mit den Diagnosen in Anführungsstrichen ja eigentlich immer nur, wir kleben eine Briefmarke drauf und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie Krankheit A, B, C oder D. Und dann gehen die Patienten dann aus der Praxis und sagen, ja, ich habe jetzt Hashimoto. Aber wenn man jetzt biologisch-physiologisch denkt, dann ist das ja ein Zustand, der sich verändern kann. Ja, es ist also nicht irgendwie eine Diagnose für die nächsten 40 Jahre, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung dafür, dass in der Schilddrüse eine Entzündung herrscht. Hashimoto. So, würde man jetzt funktionsmedizinisch überlegen, dann würde man sich Gedanken machen, A, über die Ursachen und B, würde man sich dann Gedanken darüber machen, okay, was fehlt denn dieser Schilddrüse eigentlich? Beziehungsweise auch die Frage, warum wird denn die Schilddrüse ständig hochgefahren? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, warum sind 80% der Hashimoto-Patienten Frauen? Ja, dann müssen wir uns natürlich auch mal ein bisschen mit dem Frauengehirn und dem Männergehirn auseinandersetzen und mit dem Hormonsystem der Männer und mit dem Hormonsystem der Frauen, was sehr viel komplexer ist. Hatte gestern noch eine lustige Konversation mit einer Frau, die mir sagte, naja, die Frauen sind ja auch immer mal hier und da ein bisschen zickiger als die Männer. Und es ist ja gut, wenn die Männer das dann immer mal wieder ausgleichen oder zumindest verstehen, warum die Frauen manchmal so zickig reagieren. Und naja, deswegen machen wir auch den Podcast, ja, damit wir uns gegenseitig immer besser verstehen und da so drauf reagieren, dass wir nicht gleich einen Hauskrach haben oder schlimmstenfalls dann eine Ehekrise,
Ja.
ja.
Ja, aber genau da hast du das Richtige angesprochen, worüber wir uns jetzt mal unterhalten wollen. Und zwar, wir kommen über die Symptome, haben wir gerade drüber gesprochen. Und jetzt, du hast es schon angedeutet, wir wollen mal über die Ursachen sprechen. Also, wo kommt es denn her, dass so viele Frauen, natürlich sind auch Männer betroffen, aber überwiegend Frauen betroffen, wo kommt es denn daher, dass so viele Frauen Hashimoto haben, und du hast eben die Zahlen genannt. Das ist ja unglaublich, was da in Deutschland, du hast gesagt, jeder Achte hat Hashimoto. Also das ist ja schon ziemlich beeindruckend von der Zahl her und ziemlich alarmierend auf der anderen Seite.
Absolut. Ja, wenn man die Ursachen verstehen will, dann muss man sich mal die Schilddrüse genauer anschauen. Da muss man mal verstehen, wie Schilddrüsenhormone eigentlich gebaut werden, was sie dafür brauchen. Und dann kommen wir auf zwei relevante Mikronährstoffe. Das ist einmal Jod, hatte ich gerade schon gesagt, und das ist B, ist das Selen. Und beide, Jod und Selen, da kann man sich jetzt viele Kohortenstudien auch anschauen, sind in den Bevölkerungen eher im Mangel. Das ist bei uns beiden nicht so, ne, weil wir darauf achten, aber im Schnitt, im Durchschnitt durch die Bevölkerung sind das kritische Mikronährstoffe, die in der Regel eigentlich immer im latenten Mangel sind, weil wir die Menge an Jod heute kaum noch konsumieren. Schaut man nach Südkorea, schaut man nach Japan, da werden 20 bis 50-fach so viel Jod gegessen, konsumiert, dadurch, dass viel mehr Meeresfrüchte auch gegessen werden. Und Selen haben wir insofern auch ein Problem. Wir haben ja gerade Selenoprotein P auch gerade gehört, ne, auch ein wichtiger Marker inzwischen, dass wir sehr selenarme Böden in den Dachregionen haben, also Mitteleuropa, und dass die Bodenqualität sehr stark korreliert mit den Schilddrüsenerkrankungen. Da gibt es eine sehr schöne Studie von einem Charité-Professor, der mit Professoren in China eine schöne Untersuchung mal gemacht hat. Da haben die sich nämlich zwei Gebiete angeschaut. Und zwar ein Selenmangelgebiet und ein Selengebiet, wo relativ viel Selen im Boden zu finden ist. Und das korreliert 1:1. Also in dem Selenmangelgebiet viel, viel mehr Schilddrüsenerkrankungen als in den anderen Gebieten. Von daher ist das ein wichtiger und kritischer Nährstoff, den wir über unsere normale Ernährung aus dem Supermarkt und auch aus den Wochenmärkten, egal wie wir uns ernähren, eigentlich über die in der Menge, die wir bräuchten, nicht mehr wirklich aufnehmen kann. Und es ist klar, wenn ich meinen Motor nicht mit entsprechendem Motoröl befülle, dann kriege ich irgendwann ein Problem. Logisch. Dann läuft die Schilddrüse irgendwann heiß, ja, weil es wird von oben sozusagen immer mehr angefordert, ja, dass immer mehr Schilddrüsenhormon gebaut werden soll. Stichwort Stress, ja, im Stress brauchen wir mehr Schilddrüsenhormone. Aber wenn die Substrate dafür nicht da ist, ja, also wenn wir jetzt sozusagen in der Parklücke stehen und aufs Gaspedal drücken, aber wir den Gang nicht einlegen können, dann kommen wir aus der Parklücke nicht raus. Ja. Und dann machen wir einen Höllenlärm, aber wir kommen keinen Zentimeter vorwärts.
Oder wenn wir kein Benzin mehr haben, ne? Also ist ja auch, wenn wir nichts im Tank haben, wie du es gerade gesagt hast, dann kommen wir auch nicht von der Stelle. Den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, Jens, kannst du sagen, wie viel Selen wir denn ungefähr pro Tag brauchen? Also wir können es nicht über die Nahrung aufnehmen, also nicht genug, hast du ja gerade gesagt. Wie viel bräuchten wir denn, damit wir entsprechend gut eingestellt sind?
Ja, wir brauchen so in etwa 200 Mikrogramm pro Tag. Da hängt es natürlich sehr stark davon ab, ne? Wir sind immer schnell bei Mikronährstoffen. Das kann man natürlich sehr schön dosieren, ne? Ich kann genau angeben, ne? Wie viel Kapseln oder, ne? Hängt ein bisschen davon ab, was für ein Hersteller das ist. Aber wir nehmen natürlich auch Selen über die Nahrung auf. Und das ist so ein Faktor X, ja, den wir nicht kennen. So, von daher müsste man theoretisch erstmal sich die Ernährung anschauen und schauen, wie viel wird schon über die Ernährung konsumiert und dann im nächsten Schritt, im zweiten Schritt zu überlegen, okay, wie viel müsste man jetzt eigentlich supplementieren? Aber davon gehen eigentlich die Mikronährstoffbücher nicht aus. Sondern die sagen immer, okay, du brauchst halt pro Tag, ne, Empfehlungen der Fachgesellschaften oder eben von führenden Experten der Mikronährstoffmedizin, die sagen dann 200 Mikrogramm Selen bräuchte man. Ja, wir wissen nicht, wie viel in der Ernährung schon ist. Ja, also von daher, ich habe auch schon Blutbilder gesehen, wo Selen auch extrem hoch war. Ja, und Selen kann durchaus auch mal in den toxischen Bereich abdriften. Von daher sollte man jetzt nicht tonnenweise Selen in sich reinkippen. Aber es macht schon Sinn, auch mal eine Vollblutmineralanalyse zu machen oder eine Vollblutanalyse und Selen mal zu testen, um zu schauen, wie gut bin ich jetzt mit Selen versorgt. Das gleiche gilt für Jod. Da macht man so einen Jodbelastungstest. Und sammelt dann Urin zum Beispiel und daran kann man das dann dementsprechend messen und Rückschlüsse ziehen, wie viel wird eigentlich im Körper an Jod zurückgehalten, also wie viel pinkel ich sozusagen aus. Wenn ich viel auspinkel, dann habe ich eine relativ gute Jodversorgung. Wenn ich wenig auspinkel, dann bleibt sehr viel im Körper und dann scheidet der Körper das logischerweise nicht aus.
Du hast es gerade schon angesprochen, also Selen ist kaum mehr in unseren Böden hier zu finden, Mangelgebiet. Wir reden also natürlich auch, wir wollten uns angucken, auch Ursachen. Und da sehen wir natürlich ganz viel auch die Umweltgifte, die uns immer weiter belasten halt und die natürlich auch auf die Schilddrüse wirken können. Und da gibt es halt auch noch einige andere zu nennen, denke ich mal, an Giften, die wir auch im Körper haben und die uns auch sehr belasten können, oder?
Ja, absolut. Aber wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Dann müssen wir mal die ganze Reihe der umweltmedizinischen Einflussfaktoren mal durchgehen. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben ja am 01.01.2025 jetzt endlich dieses unsägliche Quecksilber verboten. Ja? Dieses Amalgam in dem Kiefer, der Werkstoff, der in der Zahnmedizin jetzt wirklich 40 Jahre, 50 Jahre benutzt wurde. Und wo wir schon längst wissen, und das wissen wir seit mindestens 3 Jahrzehnten, dass diese Plomben irgendwann korrodieren und dann Ionen abgeben. Ne? Und Quecksilber ist zum Beispiel ein Verdränger von Selen. Genauso andersrum, wenn ich jetzt Selen auf oder Selen zugebe über Supplemente, dann kann ich damit auch Quecksilber verdrängen. Also hier gibt es so eine kompetitive Hemmung, die dadurch entsteht. Und deswegen kann eben eine Belastung mit Schwermetallen oder anderen Umwelttoxinen dazu führen, dass wir weniger Selen aufnehmen, weil Selen an den Transportern blockiert wird. Das gilt auch für Jod und andere schilddrüsenrelevanten Mikronährstoffe. Omega-3, ne, auch wichtig, wenn wir Hashimoto-Entzündungen regulieren wollen. Und deshalb sage ich immer ganz gerne, so clean wie möglich. Ja, das ist zwar nicht immer machbar, ja, das weißt du ja auch gut, der jeden Monat in die Ökotests schaut und sich die Ergebnisse anschaut, dass das nicht immer möglich ist, aber wir können zumindest uns dorthin bewegen und versuchen, die Expositionsquellen so zu vermeiden, wenn wir unser Trinkwasser denken und an andere Quellen, an Kiefer, klar. Du bist ja auch ständig beim Zahnarzt, wie ich immer höre, da diesen Nachschub sozusagen zu unterbinden, ja, dass wir erst gar nicht so viel aufnehmen. Und wenn wir an den Kiefer denken und an den Magen-Darm-Trakt, dann sind wir natürlich auch schnell beim Darm selber, beim Mikrobiom. Und da muss man sich dann aus meiner Perspektive, aus meinem Blickwinkel, durch meine Brille, muss man sich dann überlegen, okay, was sind A, die Ursachen? Also gibt es hier Mangelzustände oder gibt es hier kompetitive Hemmung oder gibt es hier Antikörper, hatten wir schon genannt, ne? Antikörper gegen bestimmte Enzyme, TPO und so weiter. Ja, so gibt es viele negative Einflussfaktoren auf die Schilddrüse, entweder durch Mangel oder eben induziert durch Trigger, die das Immunsystem aktivieren. Aber nochmal zurück, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir das wissen, dass eben das Mikrobiom hier einen ganz, ganz elementaren Einfluss hat. Na, den Großteil der aktiven Schilddrüsenhormone wird in der Leber gebildet, 60% etwa, ne? Und aber 20% im Darm. Von daher, wenn wir die Schilddrüsenhormone selber auf biologische, physiologische Art und Weise wieder ein bisschen nach oben treiben wollen, sollten wir auch in Zukunft über den Darm nachdenken.
Ja, auf jeden Fall. Und da sei eine Ursache noch erwähnt, also die können wir ruhig auch nochmal hier kurz diskutieren. So ein Leaky Gut-Syndrom in der Darmschleimhaut, das ist auch nicht zu vernachlässigen, dass man da auf jeden Fall mal hinschaut, ob man da auch wirklich Probleme hat. Du hast ja auch eben gesagt, Verstopfung, Durchfall, das sind ja auch so Symptome. Und da sollte man auf jeden Fall auch mal hinschauen, um einfach Sachen halt auch auszuschließen halt, ne? Um dann entsprechend das Immunsystem auch wieder zu stärken und aufzubauen.
Ja, also wir können unterm Strich sagen, es ist multifaktoriell. Rauchen ist ein ganz schlechter Ratgeber oder ein Einflussfaktor. Raucher brauchen mehr Selen beispielsweise, haben in der Regel auch massiven Selenmangel. Aber einen Faktor haben wir noch gar nicht genannt, nämlich Vitamin D. Vitamin D korreliert auch sehr stark mit Hashimoto. Ja, wenn ein Vitamin D-Mangel vorherrscht, dann haben wir ein Risiko von 3,5-fach erhöht. Ja. Und es gibt ja auch Vitamin D-Rezeptorpolymorphismen, auch die könnten hier eine Rolle spielen. Das heißt, man hat möglicherweise genügend Vitamin D, aber Vitamin D hat keine Wirkung am Rezeptor. Da sprechen wir dann auch nochmal über 5%, 10% der Bevölkerung, die das etwa haben könnten. Selen wissen wir, dass es die Vitamin D-Wirkung auch nochmal steigert. Ja, und damit geht die Autoimmunität runter. Also hier haben wir wirklich gute Hebel, um auf die Reduktion der Autoimmunität Einflüsse zu nehmen. Und wie ich gerade sagte, Schwermetalle steigern natürlich die Selenausschüttung. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal den Körper ein bisschen entgifte, wenn ich dafür sorge, dass ich weniger Schwermetalle aufnehme, dann habe ich hier einige Optionen, wo ich insgesamt dieses Fass, was sich immer weiter füllt und wo dann irgendwann mal das Wasser überläuft, dass ich das dann immer weiter reduziere. Ja, und da gibt es auch schöne Studien, die das gezeigt haben, zum Beispiel die Vitalstudie, die können wir auch nochmal extra auseinandernehmen, wodurch sich zeigt, dass eben Autoimmunität nicht einfach nur so eine Briefmarke ist, ja, mit der man jetzt irgendwie leben muss, weil die Diagnose irgendwann mal aufgeklebt wurde, sondern Autoimmunität kann man eben auch beeinflussen. Ja, positiv wie negativ. Und deswegen Titer, die entsprechenden Antikörper, Titer, die ich gerade erwähnt habe, die Antikörper, die gehen auch runter, wenn man den Vitamin-D-Spiegel nach oben bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da, wenn es euch betrifft oder wenn ihr in eurem Freundeskreis, Angehörigenkreis jemanden habt, auf jeden Fall da mal reinschauen. Vitamin D oder Jens sagt es auch gerade eben, Omega-3. Wer es noch nicht gehört hat, unsere letzte Folge, da haben wir uns ausführlich über Omega-3 unterhalten. Und ganz wichtig hier, wie bei allen Sachen, zuerst mal die ganzen Sachen messen. Was der Jens auch eben sagte, erst mal Jod messen, erst mal Selen messen, um einfach zu schauen, wo ist das Defizit und nicht einfach so drauf los supplementieren und das immer auf jeden Fall mit eurem Therapeuten oder mit eurem Arzt absprechen. Jens, eben hast du gesagt, wir wollen uns auch noch mal anschauen, Männer und Frauen. Warum haben Frauen mehr Hashimoto als Männer? Und da hast du gesagt, da müssen wir uns auch mal das männliche und auch das weibliche Gehirn vielleicht ein bisschen näher anschauen. Und diesen Zusammenhang, da wollen wir noch mal ein bisschen einen kleinen Ausflug hinmachen.
Ja, bei diesem ganzen Gender-Thema, da vergessen wir immer, dass wir Männer keine Kinder produzieren können, produzieren schon, aber wir können sie nicht auf die Welt bringen. Dass eben unsere Systeme, nicht nur das Hormonsystem und auch das Immunsystem anders ist, sondern auch, dass unser Gehirn ein bisschen anders tickt. Ja, das Männergehirn ist anders evolutionsbiologisch geprägt als das Frauengehirn. Und hier mal vielleicht ganz interessant, dass wenn man sich in bestimmten Berufen mal umschaut, warum bestimmte Berufe hauptsächlich von Männern ausgeführt werden, andere Berufe wieder hauptsächlich von Frauen ausgeführt werden. Nehmen wir mal ein Beispiel, Außendienst. Über 90% aller Außendienstmitarbeiter sind Männer. Warum ist das so? Das kann man zum Beispiel in diesen beiden Büchern nachlesen, einer amerikanischen Psychologin, die zwei wirklich super tolle Bücher geschrieben hat über das männliche Gehirn und das weibliche Gehirn. Und ich empfehle immer erstmal, das entsprechend andere Gehirn zu lesen. Also wenn man Mann ist und zuhört, dass man erstmal das weibliche Gehirn liest und andersrum, weil man dann ein schnelleres Verständnis dafür bekommt, dass wir eben nicht komplett gleich sind. Natürlich ist in der Anatomie das Gehirn komplett gleich, aber wie wir verdrahtet sind, ist wiederum sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass Männer in der Entfernung besser wahrnehmen können und Frauen im direkten Umfeld besser wahrnehmen können. Da gibt es ja auch diese schönen Bücher über diese Klischees, ja, dass die Männer an den Mülltonnen vorbeilaufen oder die Post vergessen, die man da wieder direkt vor die Tür gestellt bekommt hat und sollte man eigentlich mitnehmen, aber hat man wieder mal vergessen. Na, du kennst diesen üblichen Tagesterror zwischen Paaren und da ist auch ein bisschen was dran, leider. Ja, also das kann man auch biologisch, evolutionsbiologisch ganz gut erklären. Und deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut, ja, weil Frauen eben ihre Qualitäten auf anderen Ebenen haben als Männer. Und was hat das jetzt mit der Schilddrüse zu tun? Um da den Link mal herzustellen. Frauen haben eine bessere Wahrnehmung im direkten Umfeld, wie ich gerade gesagt habe, und können sozusagen auch mehr Stressoren wahrnehmen, als wir Männer das können. Also wenn wir jetzt viele Stressoren im direkten Umfeld, im Büro oder im Familienbetrieb haben, ja, wo man also irgendwo die Kinder machen Lärm und man ist vielleicht mit dem halben Ohr irgendwie bei irgendwelchen Meldungen aus dem Fernsehen und so weiter. Also das Frauengehirn nimmt einfach viel, viel mehr aus der direkten Umgebung auf, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite wiederum auch dazu führt, dass eben mehr und schneller Stress erzeugt werden kann. Und Stress spiegelt sich eben wieder über Sinnesorgane und dann die Übersetzung in den Hypothalamus, in die Hypophyse und dann in die entsprechenden Vorläuferhormone, wie zum Beispiel TSH, wodurch dann eben die Schilddrüse informiert wird. Und vermutlich, das ist jetzt ein bisschen Spekulation aus dem, was ich so. Ja, aus 2 Jahrzehnten Beschäftigung mit Physiologie und Biochemie und so weiter gelernt habe, ist, dass dieses Gaspedal in der Schilddrüse einfach etwas sensibler funktioniert, als das bei Männern der Fall ist. Ich beschreibe das jetzt mal so. Also, dass die Frau deutlich mehr interpretieren kann in bestimmte Stressoren, was wir Männer nicht können, ja, oder wir Männer sind da ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen stumpfer. Und das führt aber auch dazu, dass wir möglicherweise ein bisschen besser abschalten können, als Frauen das können. Und das hat wieder mit diesen Stressachsenphänomenen zu tun, wodurch dann eben auch die Schilddrüse involviert ist. Und wenn die Schilddrüse eben mehr Hormon bilden muss, dann braucht sie auch wiederum mehr Enzym. Enzyme sind wieder abhängig von Mikronährstoffen. Und die Bildung ist wieder abhängig von Jod beispielsweise. Und wenn das dann nicht vorhanden ist im Körper, dann spiegelt sich das in der weiblichen Schilddrüse schneller wieder als in der männlichen. Ist jetzt ein Erklärungsansatz, ja?
Ich glaube, das hast du ja auch deutlich gemacht, dass es halt auch so ein Erklärungsansatz von dir ist. Aber nichtsdestotrotz, die Bücher, die du gerade erwähnt hast, die werden wir natürlich in den Shownotes, wie immer, werden wir die ganzen Sachen verlinken bei uns. Da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen und euch das Buch dann auch besorgen oder die Bücher besorgen und dann dementsprechend auch mal nachlesen. Jens, wenn ich das jetzt habe, du hast eben schon gesagt, diese Autoimmunerkrankung, wenn ich Hashimoto habe, ist das jetzt keine Diagnose, die ich jetzt für die nächsten 40 Jahre habe, sondern man kann da was tun. Wir haben schon viele, viele Sachen erwähnt. Gibt es sonst noch Punkte, die wir jetzt irgendwie noch nicht angesprochen haben, die man noch erwähnen könnte?
Also vielleicht noch mal ein Satz zum Thema Selen, ja, und die Autoantikörper. Also es gibt diverse Studien, die zeigen, auch größere Studien, die zeigen, dass die TPO-Abnahme, also die Antikörper auf TPO, auf diese Thyridea peroxidase, also auf dieses Enzym, um bis zu 60% reduziert, wenn man eben entsprechend mit Selen supplementiert. Ja? Also da haben wir einen sehr starken Hebel, wenn man dann noch an die Substanzen denkt, wir waren gerade bei Quecksilber, die auch noch die Selenaufnahme hemmen können, die Selen auch verdrängen können und so weiter. Dann haben wir hier multifaktoriell, wenn man eins und eins und eins zusammenzählt, auch schon eine ganze Menge Möglichkeiten, diesen Autoimmunprozess auch zu reduzieren. Ja, also ich sag mal auszuschleichen. Und das sollte auch das Ziel sein. Wenn wir uns mit Ernährungsfaktoren beschäftigen, dann haben sehr viele Hashimoto-Patienten auch eine Glutenunverträglichkeit. Das jetzt erstmal quantitativ. Vermutlich ist das Gliadin, es gibt ja verschiedene Gliadin-Derivate in Anführungsstrichen, Alpha-Gliadin und Beta und so weiter. Und dass, wenn man dort eine Empfindlichkeit hat, ich nenne das jetzt mal genetische Empfindlichkeit, dann kann das eben auch dazu führen, dass so ein toxisches Protein die Bildung von Schilddrüsenhormonen stört. Ja, oder anders gesagt, die Immunität dort erhöht. Und dann kommen wir wieder zu diesem Phänomen der molekularen Mimikrie, also diese Verwechslungsfehler. Dann werden praktisch Freund und Feind wird hier verwechselt und jetzt geht es eben nicht nur mehr gegen das Gliadin-Molekül, sondern auch gegen Oberflächen, die in der Schilddrüse eine gewisse Ähnlichkeit haben und dann entsprechend ein Immunprozess oder eine Immunreaktion auslösen können. Also wenn man dann das Substrat wegnehmen würde, ne, bei Hashimoto würde ich immer auf eine glutenfreie Ernährung pochen, dann hätte man hier wieder einen weiteren Hebel, um mehr Substrat, mehr Triggerfaktor sozusagen rauszunehmen, damit sich so ein Organ auch wieder erholen kann. Denn wir müssen immer wieder berücksichtigen, das habe ich ganz am Anfang gesagt, ja, warum finden wir denn keine Hashimoto-Patienten unter Naturvölkern?
Jens, du deutest gerade an, so einen Faktor hättest du noch, dann lass uns das nochmal so zum Abschluss bringen.
Ja, wir waren ja jetzt gerade bei der Ernährung, also Gluten, Milchprodukte, Fragezeichen. Aber es gibt eben auch noch Inhaltsstoffe in bestimmten Lebensmitteln, die Jodaufnahme hemmen können. Und die nennen wir Goitrogene. Das sind also Substanzen, die Jodaufnahme blockieren. Und die finden wir zum Beispiel in Kreuzblütlern. zum Beispiel in Kohlsorten, in Senf, in Chinakohl, in Rettich, in Radieschen, Raps und so weiter. Natürlich in kleinen Mengen. Wir nennen die Senfölglykoside. Und diese Senfölglykoside, die können die Jodaufnahme hemmen. Das können im Übrigen auch Fluoride, wenn man jetzt hier zum Beispiel an Zahnpasta denkt. Oder auch Fluoride werden ja auch gerne verwendet in der Zahnmedizin, um ja, die Zähne zu fluoridieren. Dann wirken all diese Substanzen und unter anderem auch Schwermetalle wirken goitrogen. Man müsste allerdings schon relativ viel Kreuzblütler essen. Also du müsstest schon irgendwie ein halbes Kilo von Brokkoli und oder Kohl essen, um dann auf diese Mengen zu kommen, die dann Jod blockieren würden. Aber wenn man auch hier wieder die Summe zieht, ja, wenn man eins und eins und eins zusammenzählt, auf der einen Seite ein Mangel an Jodaufnahme und auf der anderen Seite aber eine Blockade der Jodaufnahme, dann, ja, dann multipliziert sich natürlich das Problem. Und von daher, wenn man also beide Sachen so auf dem Radar hat und schaut, dass man so die Jodmenge ein bisschen erhöht auf der einen Seite und auf der anderen Seite dafür sorgt, dass eben diese Blockade nicht stattfindet, dann kann man so nach und nach den Jodhaushalt wieder in Gang bringen. Man muss ja auch bedenken, dass die Japaner 50-fach so viel Jod aufnehmen wie wir. Ja? Und wenn du dir die Statistiken dann anschaust, in Japan gibt es viel, viel, viel weniger Hashimoto-Patienten.
Ja, das hast du eben schon erwähnt. Halt eine ganz andere Ernährungsweise als wir hier in Mitteleuropa.
Abschließender Satz, sollte ich jetzt nicht dazu anstiften, keinen Kohl mehr zu essen und kein Gemüse mehr zu essen. Also man müsste schon echt viel rohes Gemüse essen, um auf die Mengen an Goitrogene zu kommen, die da notwendig sind, um Jod zu blockieren. Aber man sollte es zumindest auf dem Radar haben. Ja? Man kann ja auch seine Ernährung immer mal wieder wechseln. Das ist ohnehin vielleicht eine ganz gute Idee, nicht immer das Gleiche zu essen und sich nicht nur regional, sondern eben auch saisonal zu verändern.
Vielleicht da noch eine Ergänzung. Soja habe ich auch ein bisschen recherchiert. Soja ist jetzt auch nicht so ein Auslöser für Hashimoto, aber man sollte auch schon auf Soja achten. Also wenn man jeden Tag einen Liter Sojamilch trinkt, ist das wahrscheinlich auch nicht förderlich. Einen Punkt muss ich noch kurz erwähnen, weil du eben irgendwann mittendrin hast du mal gesagt, dass ich, wo es um Quecksilber ging, dass ich ja auch oft beim Zahnarzt bin, aber das liegt nicht daran, dass ich mich hier ständig behandeln lasse, das muss ich ja nochmal sagen, hier zu meiner Verteidigung, sondern weil ich da gerne mal mit unserem geschätzten Zahnarzt mal gerne einen Kaffee trinke. Gut, der ein oder andere, wo wir gerade bei Quecksilber sind, der wird sich fragen jetzt, ah, Quecksilber, jetzt habe ich vielleicht noch eine Quecksilber im Mund und ja, der Jens hat eben was zu Selen gesagt, der kann doch gar nicht sein, wenn ich jetzt Selen nehme oder Quecksilber, ich kann ja gar nicht zu viel haben, weil ich, ist ja im Mund drin. Ja, es ist ein bisschen ein großer Irrtum, denn das Quecksilber reibt sich mit der Zeit auch auf dem Zahn ab und schon ganz, ganz kleine Mengen gehen dann in die Darmpassage und können dann dementsprechend halt die ganzen Symptome verursachen. Also da auf jeden Fall mal hinschauen und denke ich mal, auf jeden Fall Quecksilber entfernen lassen. Gut. Ich denke, wir haben euch einen ganz guten Überblick mal gegeben über die Schilddrüse und speziell über Hashimoto. Jens, wie immer, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch konnten viel mitnehmen. Jeder, der betroffen ist oder in seinem Umfeld jemanden hat, der betroffen ist, gerne die Folge mal zu hören geben, damit der ein oder andere dann vielleicht auch ein bisschen Hilfe erfahren kann. Jens, vielen Dank. Euch da draußen auch wieder vielen Dank. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen da draußen bleibt gesund und bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.